Ja, mein Thema heißt heute das Ende eines erfüllten Lebens und ich möchte euch zunächst mal ein Foto zeigen und zwar, also das Foto ist nicht von mir, aber ich habe es im Internet gefunden. So, jetzt sollte eigentlich die Folie weiterschalten. Okay, jetzt passiert es auch. Also ihr seht hier dieses Foto, und zwar ist es im Berliner Stadtteil Mitte, hat es irgendjemand aufgenommen, und dort gibt es an der Chausseestraße einen Friedhof. Und auf diesem Friedhof ist ein sehr bemerkenswertes Grab, weil auf diesem Grab eine sehr bemerkenswerte Aufschrift ist. Und auf diesem Grab ist unten auf dem Sockel so eine Inschrift drauf, da steht: Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth. Weiß jemand, wer dort begraben liegt? Ja, genau, ich habe das da leise gehört, das ist Johannes Rau, ne? Der frühere Bundespräsident und Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Ich maß mir nicht an, ein Urteil darüber fällen zu können, wie er als Politiker war. Aber ich finde es sehr schön, dieses Zeugnis, was auf seinem Grabstein steht, weil es deutlich macht, was Bruder Johannes in seinem Leben offensichtlich wichtig war. Nun, ich werde heute Morgen mit euch über ein etwas ungewöhnliches Thema sprechen. Wir werden nämlich über einen Todesfall sprechen. Und das ist ja so ein Thema, wo man normalerweise nicht unbedingt drüber spricht. Ja, und ich weiß auch nicht, ob ich schon mal jemand gehört habe, der über dieses Kapitel gepredigt hat. Aber es ist so, dass ja für jeden von uns eines Tages dieses Ereignis kommen wird. Ja, für manche von ihrem Alter her, nach menschlichem Erdenken eher, für andere von ihrem Alter her nach menschlichem Erdenken später. Aber trotzdem sollte jeder von uns sich diese Frage stellen, was soll dann über meinem Leben stehen? Ja? Was soll das Fazit sein, das ich über mein Leben ziehen kann? Und ich hoffe, es ist nicht das über unser Leben sagen wollen, was der französische Humanist und Schriftsteller François Rabelais sagte, als er im Jahr 1553 starb, nämlich: Lass den Vorhang herunter, die Farce ist zu Ende. Und das finde ich sehr traurig, wenn so etwas über dem Leben eines Menschen steht. Ja? Oder auch wie der amerikanische Erfinder und Ingenieur James Buchanan Eads, der sagte: Ich kann noch nicht sterben. Ja, ich habe meine Arbeit noch nicht beendet. Auch irgendwie ein trauriges Lebenszeugnis. Viel schöner finde ich das, was über Charles Studd gesagt wurde. Charles Studd war ein Missionar, ein Pioniermissionar, der in Asien, und zwar in Indien und in China, gewirkt hat und später dann auch im Inneren von Afrika und durch den viele Menschen zum Glauben gekommen sind. Und über ihn wurde gesagt, er hat es uns vorgemacht, was es heißt, Christus zu folgen, ohne die Kosten zu bedenken oder rückwärts zu schauen. Und das finde ich ein sehr schönes Lebenszeugnis. Ich weiß nicht, ob es über deinem Leben stehen könnte. Ich wünschte mir irgendwie so, dass es über meinem Leben stehen könnte. Und ich möchte mit euch heute über einen Mann sprechen, über dessen Leben das absolut stehen könnte, nämlich über Abraham. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren relativ intensiv mit dem Leben Abrahams beschäftigt. Und bei Abraham kann man das wirklich sagen, als sein Leben zu Ende ging. Im Alter von 175 Jahren, hohes, stolzes Alter, was heute keiner mehr erreicht, da ging wirklich ein Leben zu Ende, was im Glauben gelebt war und was Gott gesegnet hat. Und wir wollen uns dieses das Lebensende einmal von Abraham anschauen, anhand von 3 Punkten. Wir wollen also zunächst einmal darüber sprechen, wie Abraham sich vorbereitet hat auf seinen Abschied. Wir wollen als zweites darüber sprechen, wollen wir so einen Rückblick einfach mal nehmen, so einen kleinen Überblick über sein Leben, was sein Leben so speziell gekennzeichnet hat und was wir auch davon lernen können. Und als drittes wollen wir uns anschauen, wie Abraham einen ganz starken Lebensabschluss hat. Wir fangen also mal an mit dem ersten Punkt, Vorbereitung auf den Abschied. Wir werden insgesamt 11 Verse lesen aus 1. Mose 25. Und ich lese jetzt zunächst mal die ersten 6 Verse uns vor. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Und sie gebar ihm Simran und Jokshan, Medan und Midian, Jishbak und Schuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan. Und die Söhne Dedans waren die Aschuriter und die Letushiter und die Leumiter. Und die Söhne Midians, Ephah und Epher, Henoch, Abida und Eldaa. Diese alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke. Und er schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg nach Osten in das Land des Ostens. Also Vorbereitung auf den Abschied. Als Abraham 137 Jahre alt war, das kann man in 1. Mose 23 nachlesen, da starb seine Frau Sarah. Abraham war sehr traurig, er beweint seine Frau, aber das Leben geht für ihn noch weiter und der alte Witwer heiratet erneut, nämlich eine Frau mit Namen Ketura. Ketura, die hat einen sehr bezeichnenden Namen. Wenn man das übersetzt, heißt es so viel wie Parfum oder duftendes Räucherwerk. Heißt einer von euch Ketura? Nicht? Okay, aber ihr habt andere wohlklingende Namen, denke ich. Nun, diese Ketura, sie war keine zweite Sarah. Ja, es gab nur eine Stammmutter Israels und das war Sarah. Man kann das in 1. Chroniker 1 zum Beispiel nachlesen, da wird Ketura mal als Nebenfrau bezeichnet. Also sie hat schon irgendwie eine niedrigere Stellung als Sarah, weil es gibt eben niemand, der Sarah als Stammmutter Israels gleichkommen kann. Abraham und Ketura bekommen 6 Söhne und das ist schon etwas Bemerkenswertes, weil wir hier sehen, dass Gott dem Abraham in seinem hohen Alter noch seine Zeugungsfähigkeit erhalten hat. Und ich glaube, hier kann man sehen, wie ja, was sich im Leben dieses Mannes auch immer wieder so bewahrheitet hat, dass Gott in seinem Leben Wunder tut. Dass Gott in seinem Leben auch seine Allmacht zeigt. Und das ist wirklich ein Wunder der Allmacht Gottes. Und das ist irgendwie, finde ich, auch sehr vorbildlich für uns, was uns ermutigen darf einfach, dass Gott ein allmächtiger Gott ist, der auch in unserem Leben alles tun kann, was er möchte. Nun, aus diesen Söhnen und dann auch aus den Enkeln werden Völker. Hier werden eine Reihe von Völkern genannt. Ich wiederhole jetzt nicht diese schwer aussprechbaren Namen hier. Eines dieser Völker ist sehr bekannt, und zwar sind das die Midianiter. Die werden also hier ausdrücklich auch erwähnt. Die Midianiter werden später in der Geschichte Israels noch eine wichtige Bedeutung haben. Zum Beispiel waren das Midianiter, die Josef nach Ägypten mitgenommen haben. Es waren Midianiter, aus denen Mose seine Frau bekam. Es waren Midianiter, die später auch dem Volk Israel im Land Kanaan gefährlich wurden. Gideon hat zum Beispiel mal mit einer kleinen Schar von Leuten die Midianiter besiegt. Also von daher, das ein sehr bedeutender Stamm später auch in der Geschichte Israels. Und das Interessante ist, dass Gott hier mit diesen Völkern, die aus dieser Verbindung von Abraham mit Ketura hervorkommen, ein Versprechen erfüllt, was er Abraham gegeben hat. Gott hat Abraham Jahrzehnte vorher das Versprechen gegeben, dass aus ihm Völker hervorkommen werden. Und zwar kann man das nachlesen in 1. Mose 17. Da stellt Gott sich ihm vor als der Allmächtige, als der El Shaddai. Er gibt ihm einen neuen Namen, Abraham, und das heißt Vater einer Menge. Und er verspricht ihm, dass Völker aus ihm hervorgehen sollen. Und so kann man hier sehen, in dieser eigentlich ganz simplen Begebenheit hier, dass Gott das, was er tut, was er verspricht, wirklich erfüllt. Ja? Gott tut es nicht immer sofort, aber Gott hält das, was er uns sagt in seinem Wort. Es kann sein, dass wir manchmal lange Zeit, manchmal Jahre, manchmal Jahrzehnte warten müssen, aber Gott steht zu seinem Volk und er steht zu seinen Verheißungen und darauf können wir uns absolut fest verlassen. Nun macht Abraham Folgendes. Er regelt zu seinen Lebzeiten seine Nachfolge. Wir sehen, lesen hier in Vers 5, dass Abraham dem Isaak alles gibt, was er hat, und dass er dann seinen anderen Söhnen Geschenke gibt. Und das ist eine sehr weise Handlung, die Abraham hier begeht, nämlich sein Erbe zu Lebzeiten zu regeln. Er vermeidet dadurch, dass es später unter seinen Söhnen zu Erbstreitigkeiten kommt. Ich arbeite ja mit einer halben Stelle in der Steuerberatungskanzlei und habe da öfter mit Fragen der Erbfolge zu tun. Und da merkt man immer wieder, wie weise es ist, wenn man sein Erbe zu Lebzeiten regelt. Manche machen das so gerade bei höherem Vermögen, dass sie zu Lebzeiten schon Vermögensteile an Kinder übertragen. Das ist manchmal wegen der Erbschaftssteuer sehr sinnvoll. Andere machen das so, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass sie ihr Testament gut und klug gestalten, um dann auch einfach für den Fall, wo sie sterben, dann Erbstreitigkeiten zu vermeiden. Und das ist wirklich so, ja, dass man durch eine weise Regelung seiner Nachfolge Streit vorbeugen kann. Und wie oft ist es passiert, und leider auch unter Gläubigen, ja, dass es durch einen Erbfall zu Problemen dann unter den Kindern gekommen ist, zu Streitigkeiten unter den Kindern gekommen ist, dass sich Familien entzweit haben, nur einfach aus dem Tatbestand, wo es eigentlich nur um schnöden Besitz, um Mammon ging. Und da können Eltern weise vorbeugen. Nun, Abraham macht hier einen interessanten Unterschied. Wir lesen, dass er dem Isaak alles gibt. Isaak war der Erbe. Isaak war derjenige, von dem Gott gesagt hatte, dass er seine Verheißungen mit ihm fortführen würde. Ja, dass aus ihm und seinen Nachkommen dann wieder ein großes Volk entstehen würde. Und Abraham steht zu diesem Versprechen Gottes. Ja, er steht dazu, indem er Isaak wirklich auch zum Erben von allem macht, mit Ausnahme dessen, dass er seinen übrigen Söhnen, und das ist einmal der Ismael von der Hagar, und dann sind das die Söhne der Ketura, dass er ihnen Geschenke gibt. Und das zeigt uns, dass Abraham auch seine anderen Söhne lieb hat. Er hat sie lieb, er gibt ihnen wertvolle Geschenke. Wir wissen nicht, was das ist, ob das Edelmetalle wie Gold oder Silber waren, ob das Teile der Herde sind. Aber er gibt ihnen Geschenke und zeigt ihnen dadurch, dass er auch sie liebt. Allerdings ist es so, diese Geschenke sind gleichzeitig Abschiedsgeschenke, denn 7 Söhne werden fortgeschickt. Ja, nur Isaak soll im Land bleiben. Abraham schickt die übrigen Söhne fort. Und jetzt sagst du vielleicht, was ist denn das für ein Rabenvater? Ja, der schickt seine übrigen Söhne weg. Na, wir lesen hier ins Land des Ostens. Aber auch hier muss man sagen, auch das ist weise. Und das wird hier ausdrücklich betont in Vers 6, dass Abraham seine anderen Söhne von seinem Sohn Isaak wegschickte. Und damit sorgt Abraham dafür, dass sein Sohn Isaak das Land erbt. Ja, Isaak ist der Erbe. Isaak ist derjenige, für den die Verheißung des Landes gilt. Und Abraham will vermeiden, dass nach seinem Tod Streitigkeiten darüber ausbrechen zwischen Isaak und den übrigen Söhnen, wer denn das Land bekommt. Oder dass die anderen Söhne auch Ansprüche auf das Land erheben. Und deswegen schickt Abraham sie weg in das Land des Ostens. Wenn man das nach heutigen geografischen Verhältnissen sieht, dann ist es das südliche Jordanien und dann auch die arabische Wüste. Man weiß zum Beispiel von den Midianitern, dass sie später im nordwestlichen Arabien lebten und auch im südlichen Sinai. Und dort fand ja dann Mose später auch seine Frau von den Midianitern, als er dort 40 Jahre im Sinai lebte und dann dort auch die Schafe hütete. So, und jetzt möchte ich mit euch zu einer ganz entscheidenden Frage kommen aus diesem historischen Text. Nämlich die Frage, was hat ein geistlicher Vater weiterzugeben? Ihr könnt auch genauso sagen, was hat eine geistliche Mutter weiterzugeben? Was haben geistliche Eltern weiterzugeben? Wir lesen hier von Abraham in Vers 5, er gab dem Isaak alles, was er hatte. Und jetzt können wir da natürlich zunächst mal dran denken, an die ganzen materiellen Güter, die Abraham hatte. Er hatte riesige Herden, er hatte viele Knechte, er hatte wahrscheinlich auch Schätze angesammelt, Edelmetalle, ja, es ging ihm gut, das konnte er weitergeben. Aber Abraham war ein geistlicher Mann, er war ein Mann des Glaubens, und Abraham hatte mit Sicherheit viel mehr weiterzugeben als einfach nur ein materielles Erbe. Abraham hatte auch ein geistliches Erbe, ein reiches geistliches Erbe, was er weiterzugeben hatte. Denkt mal daran, die Verheißungen, die Gott diesem Mann gegeben hat. Abraham hatte ein Leben von Verheißungen geführt, und diese Verheißungen konnte er weitergeben an Isaak. Abraham hatte ein langes Leben geführt, wo er Erfahrungen mit Gott gemacht hat. Und diese Erfahrungen mit Gott konnte er weitergeben. Abraham hat in seinem Leben sicherlich auch tiefe Lebensweisheiten entdeckt, die er weitergeben konnte. Und das ist ein Punkt, der mir hier an dieser Stelle sehr wichtig ist. Das Entscheidende, was du eines Tages, wenn der Herr dich abruft hier von dieser Erde, was du deinen Kindern und deinen Enkeln hinterlassen kannst, das ist nicht dein materielles Erbe. Das ist nicht dein Haus, das ist nicht dein Geld, das ist nicht dein Auto oder deine Aktien oder was auch immer, was du weitergeben kannst. Wenn da was übrig bleibt, dann ist es schön für deine Nachkommen, dann können sie sich darüber freuen. Aber das Eigentliche, was du weiterzugeben hast, das ist das geistliche Erbe, das du hinterlässt. Das ist das, was du in deinem Leben mit Gott erlebt hast. Manchen älteren Leuten geht es so, die denken, ich bin alt, ich bin schon über 80, ich habe eigentlich keine richtige Kraft mehr, in der Gemeinde mitzuarbeiten, was kann ich schon noch tun? Meine Kraft hat nachgelassen. Aber du hast ganz viel, was du weitergeben kannst. Du hast ganz viel, was du vererben kannst. Zumindest hoffe ich das. Ja. Du hast in deinem Leben Gott erlebt. Und zwar in ganz vielen einzelnen Situationen. Du hast es erlebt, wie man eine Beziehung mit Jesus Christus pflegt. Du hast gelernt, was hilfreich ist, um diese Beziehung zu pflegen. Du hast Gott erlebt in den Höhen, aber auch in den Tiefen deines Lebens. Ja? Und du hast erlebt, dass Gott dich nie alleine gelassen hat. Dass Gott dich nie fallen gelassen hat. Und das, immer, das ist ein ganz, ganz großer Reichtum, wenn du schon älter bist, den du weitergeben kannst. Und das ist dein geistliches Erbe. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, gib dieses Erbe weiter. Und zwar nicht erst dann, wenn du stirbst, wenn du abgerufen wirst hier von dieser Erde, sondern gib dieses Erbe, was du dir im Laufe deines Lebens erworben hast, gib es zu Lebzeiten weiter. Lass andere davon profitieren. Lass deine Kinder, deine Enkel, lass die jungen Leute hier in der Gemeinde davon profitieren, wie du Gott erlebt hast. Dann vererbst du ihnen viel, viel mehr als irgendwelche materiellen Reichtümer. Jetzt habe ich gerade was für die Älteren gesagt, jetzt will ich was für die Jüngeren sagen. Ihr Jüngeren, man kann von den Alten tatsächlich was lernen. Wenn man so 15, 16 ist, dann fällt einem das ja ziemlich schwer und man denkt, die Alten müssen noch ganz viel dazulernen. Wenn man dann 10 Jahre älter ist, dann hat man den Eindruck, die alten Leute haben dazugelernt. In Wirklichkeit hat man selber dazugelernt. Aber du kannst ganz viel lernen von älteren Geschwistern aus dem Schatz ihres langen Lebens. Und ich möchte dich ermutigen dazu, mach von dem Vorrecht Gebrauch, dass du zum Beispiel mal einen alten Bruder, eine alte Schwester besuchst. Und dann frag mal, wie bist du zum Glauben gekommen? Mich interessiert das. Oder frag, wie hast du Gottes Führung in deinem Leben erfahren? Wie hat Gott dich getragen, als du in Krisen in deinem Leben warst? Frag die alten Leute und profitier von dem Reichtum, den sie in ihrem Leben erworben haben. Ich hatte vorgestern ein ganz interessantes Erlebnis. Ich war mit einer Gemeinde im christlichen Erholungsheim in Rehe. Die Gemeinde machte dort Gemeindefreizeiten, hatte mich eingeladen, die Bibelarbeiten zu halten. Und wegen Corona war es so, dass man im Speisesaal damals immer einen festen Platz zugewiesen hatte. Und mir gegenüber saß ein alter Bruder aus der Gemeinde, der war fast 99 Jahre alt. Und wir haben uns viel unterhalten und wisst ihr, das war total spannend. Der hat mir ganz viele Sachen erzählt aus seinem langen Leben. Hat mir zum Beispiel erzählt, dass er als junger Mann in Südafrika gearbeitet hat und dass er dort durch einen deutschen Pfarrer Arno Pagel zum Glauben gekommen ist. Hat mir erzählt, dass er dann später nach Deutschland zurückgegangen ist, dass er hier Teestubenarbeit gemacht hat. Und ich fand das so spannend und habe davon echt profitiert, wie dieser alte Bruder erzählt hat, aus dem Schatz seines Lebens weitergegeben hat von dem geistlichen Erbe, was er sich erworben hat. Vor ein paar Jahren habe ich ein Buch gelesen von einem evangelikalen amerikanischen Pastor und Autor, der heißt Gordon MacDonald, nicht zu verwechseln mit William MacDonald. Gordon MacDonald war übrigens der geistliche Berater von Bill Clinton. Und als er etwa 65 Jahre alt war, da hat er ein Buch geschrieben und dieses Buch heißt »Du machst mich stark aus der Weisheit eines reichen Lebens«. Und er gibt darin weiter von den Erfahrungen, von dem Erbe, ja, was er in seinem Leben angesammelt hat. Und er schreibt da Folgendes. »Eine der kostbarsten Erfahrungen ist es, mit einem gottesfürchtigen alten Mann oder einer gottesfürchtigen alten Frau zusammenzutreffen. Sie sind Helden auf ihre Art und tragen die Narben und Spuren eines langen Glaubenslebens an sich. Mir fallen 100 Fragen ein, die ich ihnen stellen möchte. Ich will die Wurzeln für ihren Charakter erkennen. Wer waren ihre Helden? Welche Krisen haben ihren Charakter wachsen lassen? Welche Prinzipien haben sie durch ihr Leben getragen?« Seht ihr, älteren Geschwister, wenn ihr im Glauben gelebt habt, dann habt ihr einen ganz, ganz großen Reichtum weiterzugeben. Und ich möchte euch echt ermutigen, das jetzt zu tun, ja, wo der Herr euch noch hier sein lässt auf dieser Erde, nicht erst, wenn ihr sterbt. Ja. Gebt euren geistlichen Reichtum heute weiter und ermutigt die jungen Leute auch, dass sie euch fragen. Ja. Lasst sie von dem profitieren, was Gott euch in eurem langen Leben geschenkt hat. Wir kommen zum zweiten Punkt. Rückblick auf ein gesegnetes Leben. Und ich möchte mit euch jetzt darüber nachdenken, was ist denn das, was Abraham zu vererben hat? Was ist sein geistliches Leben, geistliches Erbe? Und das findet man heraus, wenn man sich so sein Leben einmal etwas näher anschaut. Und ich habe versucht, so ein paar wichtige Punkte zusammenzufassen aus seinem Leben. 4 Punkte zusammenzufassen, die sein Leben gekennzeichnet haben und die uns zeigen, was er weiterzugeben hat. Und die uns aber auch zeigen, auch wenn wir jung sind, was sind Dinge, die wir in unserem Leben als geistliches Erbe, als geistlichen Reichtum ansammeln können, den wir weitergeben können an andere. Das erste ist, und das ist sicherlich sehr kennzeichnend für Abraham, dass Abraham Erfahrungen des Glaubens gemacht hat. Und ich glaube, das ist so, wenn man über eine Person der Bibel wirklich sagen kann, dass sie im Glauben gelebt hat, dann ist es dieser Mann, ja, Abraham. Und dieser tiefe Glaube an Gott, den er hatte, und an Gottes Verheißungen, an Gottes Versprechen, der hat ihn im Grunde über 100 Jahre lang getragen. Ja, seit der Zeit, wo Gott ihn in Ur in Chaldäa rief, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihn abgerufen hat. Und in der Bibel werden uns einige Höhepunkte seines Glaubenslebens genannt. Und ich möchte euch mal so einige Höhepunkte kurz zeigen. Ihr könnt die übrigens, einige dieser Höhepunkte könnt ihr in Hebräer 11 nachlesen. Das ist dieses bekannte Kapitel von den sogenannten Glaubenshelden. Und da wird, ich denke, am ausführlichsten über Abraham gesprochen. Und Abrahams Glaubenserfahrungen begannen, als Gott ihn in Ur in Chaldäa rief. Abraham hört diesen Ruf Gottes und was macht er? Er gehorcht im Glauben diesem Ruf Gottes und geht. Und dann erlebt er es, dass Gott ihn in das Land bringt, was Gott ihm versprochen hat. Abraham erlebt also, wenn ich Gott im Glauben folge, dann wird Gott mich führen. Das ist etwas, was sein Leben gekennzeichnet hat, auch sein späteres Leben. Dann gibt es eine andere Situation, 1. Mose 15 kann man das lesen, dass Gott dem Abraham eine Nachkommenschaft verspricht, die so groß ist oder so zahlreich ist wie die Sterne am Himmel. Und was tut Abraham? Und dann lesen wir einen ganz schlichten Satz in 1. Mose 15, da steht, und Abraham glaubte Gott und Gott rechnete es ihm zur Gerechtigkeit an. Also Abraham glaubt dieser Zusage Gottes und das bedurfte wirklich Glaube, weil seine Frau Sarah unfruchtbar war. Ja? Abraham glaubt und wie reagiert Gott? Er spricht Abraham gerecht. Und hier finden wir im Grunde zum ersten Mal in der Bibel dieses Prinzip der Rechtfertigung aus Glauben, was Paulus später im Römerbrief so deutlich vorstellt. Abraham tut genau das, was im Grunde für alle Zeiten gilt, was für uns heute gilt, Gott zu glauben. Und Gott beantwortet das damit, dass er ihn gerecht spricht. Dann als Abraham 99 Jahre alt ist, da kommt Gott zu ihm und sagt zu Abraham, Abraham, in einem Jahr wird wirst du einen Sohn haben von Sarah. Und wie gesagt, das war völlig unmöglich. Abraham war 99 Jahre alt, seine Frau war 10 Jahre jünger. Völlig unmöglich nach menschlichem Ermessen, dass das eintritt. Und was macht Abraham? Er glaubt Gottes Treue. Ja? Er glaubt, dass Gott treu ist und das tatsächlich tut, was er verspricht. Und erlebt das große Wunder. Ein Jahr später ist der Sohn Isaak da. Und dann kommt eine Situation, ich glaube, das kann man so als den Höhepunkt der Glaubenserfahrungen von Abraham bezeichnen. Gott sagt Abraham, dass er genau diesen Sohn Isaak, der ihm nun geboren worden ist, den Sohn der Verheißung, dass er den opfern soll auf dem Berg Moria. Und eigentlich muss man sich denken, da bricht bei Abraham alles zusammen, weil Gottes ganze Versprechen beruhen ja auf diesem Sohn. Und dann sagt uns der Hebräerbrief, dass Gott in Abraham geglaubt hat in dieser Prüfung, und zwar so stark, dass Abraham geglaubt hat, okay, ich werde ihn jetzt opfern, dann wird Isaak sterben, aber Gott wird Isaak wieder auferwecken. Und Abraham besteht die Prüfung und Gott gibt ihm dann ganz große Verheißungen als Antwort auf seinen Glauben. Und seht, das sind so einige Punkte, das gibt natürlich noch mehr, aber einige Punkte, die die Bibel so ausdrücklich erwähnt, im Hinblick auf das Glaubensleben von Abraham. Und jetzt möchte ich dich einfach fragen, überleg mal, welche Glaubenserfahrung du gemacht hast. Denk mal, egal wie alt du bist, ob du erst 10 Jahre im Glauben bist oder ob du 60 Jahre im Glauben bist, denk mal zurück, und vielleicht nimmst du dir heute Nachmittag einfach mal Zeit, dein Leben zu bedenken, um mal zurückzublicken und zu überlegen, was habe ich alles mit Gott erlebt? Ja, wo habe ich Gott vertraut und erlebt, dass Gott das segnet? Und das ist ein Reichtum, den du weitergeben kannst. Und den jüngeren Geschwistern möchte ich da einen Tipp geben, und zwar, wenn du Glaubenserfahrungen machst, dann schreib sie dir auf. Ich habe vor vielen Jahren angefangen, so ein digitales Tagebuch zu führen. Das ist im Grunde einfach eine Word-Datei. Jedes Jahr lege ich so eine neue Word-Datei für mich an. Und so alle paar Wochen oder Monate setze ich mich mal hin und überlege dann, was hast du in letzter Zeit erlebt? Und manchmal mache ich das auch spontan, wenn ich was erlebe mit Gott. Und dann schreibe ich das auf. Und das möchte ich dir echt als Tipp mitgeben, tu das. Weil wenn du das tust und du wirst älter, ja, Jahr für Jahr vergeht und du schaust wieder dort rein, du kannst es von Hand machen, du kannst es digital machen, wie auch immer. Und dann schaust du da rein und siehst plötzlich über die Jahre, wie Gott dein Leben gesegnet hat. Wie du mit Gott Erfahrung gemacht hast. Wie du Gott in ganz vielen Situationen deines Lebens erlebt hast. Und das sind Schätze, die sich in deinem Leben ansammeln können. Ja? Verwahre diese Schätze auf und gib sie weiter an andere. Etwas weiteres, was Abraham erlebt hat, das ist der zweite Punkt hier, das sind Führungen Gottes. Ja? Abraham hat immer wieder erlebt, wie Gott sein Leben geführt hat. Und er hat gemerkt dabei, dass Gott dabei ganz unterschiedliche Methoden verwendet. Manchmal hat Gott zu ihm gesprochen, dann hat er einen Traum gehabt, dann hat Gott die Umstände geführt, dann hat Gott einfach auf Gebete von Abraham gehört. Ja. Manchmal hat Gott sogar ganz drastisch eingegriffen, aber Abraham erlebt, Gott führt mich und es lohnt sich, seiner Führung zu vertrauen. Selbst wenn Gottes Führung manchmal schwer zu verstehen ist. Ja. Abraham musste manchmal sehr, sehr lange warten. Er hat Jahrzehnte gewartet auf dieses Versprechen, dass er einen leiblichen Sohn bekommen würde. Und es gab auch Wege im Leben Abrahams, die sehr schwer zu verstehen waren. Denken wir gerade an diese besondere Prüfung, wo Gott ihm sagt, opfere deinen Sohn. Das war total schwer zu verstehen für Abraham, aber er erlebt es. Gott führt mich und es ist zum Segen, wenn Gott mich führt. Und dieser Mann hat wirklich einen Reichtum an Führung Gottes erlebt. Jeder von uns macht seine ganz eigenen Erfahrungen mit Gottes Führung. Ja? Aber die Führung, die du erlebt hast in deinem Leben, die haben dein Leben einzigartig gemacht. Sie haben dein Leben ganz besonders gemacht. Und da möchte ich dich auch ermutigen, einfach gib weiter an andere, wie Gott dich geführt hat. Gib es weiter, gerade auch an Jüngere. Ermutige sie, offene Augen dafür zu haben, für Gottes Führung. Aber eins tu nicht. Zwinge ihnen nicht deine Erfahrungen auf, wie du Gottes Führung erlebt hast. Weil Gott geht mit jedem seiner Kinder einen besonderen Weg. einen einzigartigen Weg. Und es kann sein, dass die besondere Art von Führung, wie du sie mit Gott erlebt hast, anders ist als die besondere Art von Führung, wie ein anderer Bruder, eine andere Schwester in der Gemeinde sie erlebt. Deswegen ermutige andere, die Augen offen zu halten für Gottes Führung und darauf zu vertrauen, aber zwinge ihnen nicht deine Erfahrungen auf. Ja, und dann das Dritte gab es in Abrahams Leben auch, ja, die Tiefpunkte. Ihr seht, ich habe hier so eine Kurve gemalt. Es ist so eine Wellenbewegung. Da gab es Höhepunkte, aber da gab es auch Tiefpunkte, weil Abraham auch manchmal eigene Wege gegangen ist. Und weil Abraham die Folgen dieser eigenen Wege manchmal auch lange tragen musste. Ja. Ihr seht also, Abrahams Leben bestand genauso wie unser Leben nicht nur aus Höhepunkten. Unser Leben besteht auch nicht nur aus Gipfeln des Glaubens, sondern da gibt es Niederlagen, da gibt es Zeiten, wo wir versagen, da gibt es große Krisen und da gibt es auch Dinge, die manchmal sehr, sehr peinlich sind. Und das war bei Abraham auch, zum Beispiel als er seine Frau Sarah in Ägypten verleugnet oder als er nicht warten kann und mit Hagar den Ismael zeugt. Oder später hat er seine Frau nochmal verleugnet bei den Philistern. Das waren Situationen, die ganz, ganz peinlich waren. In Ägypten, da hat Gott sogar ganz drastisch eingegriffen. Ja? Und trotzdem, auch diese Zeiten der Krisen, der Niederlagen, die Tiefpunkte in unserem Leben, trotzdem gehören auch sie zu unserem Erbe, das wir weitergeben können. So kannst du zum Beispiel weitergeben, dass, wenn du das selber so erlebt hast, dass Abkürzungen und eigene Wege Schaden bringen. Ja, und manchmal Folgen, die man sein Leben lang tragen muss. Aber du darfst von deinem Versagen auch sprechen. Zum einen macht es dich viel menschlicher und zum anderen kannst du vielleicht gerade dadurch andere davor bewahren, dieselben Fehler zu begehen, die du selber begangen hast. Und was auch total schön ist, was wir auch weitergeben können, das ist, dass Gott eigene Wege vergibt. Und dass er dann trotzdem mit uns weitermacht. Und wisst ihr, das finde ich auch so großartig, auch in meinem Leben zu sehen, auch da, wo Krisen sind, auch da, wo Niederlagen sind, wo ich weiß, da habe ich versagt, da hat Gott trotzdem mit mir weitergemacht. Da hat Gott mich nicht hängen lassen, mich nicht fallen lassen, sondern er hat immer wieder einen neuen Anfang geschenkt. So groß und gnädig ist Gott. Und wenn du das erlebst, darfst du es auch weitergeben an andere. Ja, und dann gibt es noch was ganz Interessantes, was man bei Abraham auch sehen kann. Das ist der vierte Punkt hierzu. Abraham nimmt auch zu im Laufe seines Lebens an Erkenntnis Gottes. Und zwar ist es so, dass Abraham Gott in seinem Leben in ganz verschiedenen, wie soll ich sagen, Wesensarten, mit verschiedenen Namen kennenlernt. Ich glaube, das findet man bei keiner anderen Person in der Bibel so stark wie bei Abraham. Und das beginnt schon, als Gott ihn ruft. In Apostelgeschichte 7 kann man von diesem Ruf Gottes an Abraham in Ur etwas nachlesen. Und da steht, dass der Gott der Herrlichkeit Abraham erschien. Also Abraham hat in irgendeiner Weise offensichtlich Gottes Erscheinung gesehen und gesehen, dieser Gott ist so herrlich. Diesem Ruf muss ich einfach folgen. Dann später stellt Gott sich ihm vor als Gott der Höchste. Ja, das ist, nachdem Abraham in einen Krieg gezogen war und seinen Neffen Lot befreit hat. Und da hat er erlebt, Gott ist der Höchste, nicht der feindliche König mit seiner Macht, sondern Gott ist El Elyon, Gott der Höchste. Als Gott dem Abraham seinen neuen Namen gibt, da stellt er sich ihm vor als El Shaddai, als Gott der Allmächtige. Und damit macht Gott ihm deutlich, ich kann alles. Ja, ich kann auch das, was nach menschlichem Ermessen eigentlich ausgeschlossen und unmöglich ist, aber ich bin allmächtig, vertraue darauf. Dann erlebt er Gott als den El Olam, als Gott den Ewigen und bei seiner schwersten Glaubensprüfung als Yahweh Jireh, als Yahweh oder den Herrn, der vorsorgt. Gott hat nämlich vorgesorgt, er braucht seinen Sohn Isaak nicht zu töten, sondern Gott hat einen Widder dort gegeben, der sich mit seinem Gehörn im Gebüsch verheddert, sodass Abraham ihn opfern kann anstelle seines Sohnes. Gott sorgt vor. Egal, ob du es seit einigen Jahren mit Gott lebst oder schon vielleicht seit vielen Jahrzehnten, aber ich denke, du kennst Gott heute besser als zu der Zeit, wo du zum Glauben gekommen bist. Du hast vielleicht auch ein paar Situationen in deinem Leben bisher erlebt, wo du Gott so auf ganz besondere Art und Weise erlebt hast. Vielleicht so wie Abraham als Gott den Allmächtigen, ja, oder als Gott, der vorsorgt in deinem Leben, ja, der die Umstände schon so führt, dass er dich genau in die vorbereiteten Umstände führt. Und vielleicht auch ganz anders. Ja. Aber auch das macht dein Leben reich, wie du Gott erkennst. Das macht dein Leben reich, wie Gott sich dir im Laufe deines Lebens mehr und mehr offenbart und du immer tiefer in sein Wesen hineindringen kannst. Und gib auch das weiter. Gib weiter, wie du Gott erlebt hast. Gib weiter, was Gott für dich bedeutet. Und damit komme ich zum dritten und letzten Teil dieses Themas, ein starker Lebensabschluss. Und wir lesen mal noch von Vers 7 bis 11, wie Abraham sein Leben abschließt. Und dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und der Tage satt, und wurde versammelt zu seinen Völkern. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Feld des Hethiters Ephron, des Sohnes Zohars, das gegenüber Mamre liegt, auf dem Feld, das Abraham von den Söhnen Heth gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak seinen Sohn, und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai-Roi. Abraham erreicht ein ganz außergewöhnliches Alter, ja, 175 Jahre alt. Also so alt wird heute kein Mensch. Abraham lernt auch noch, das kann man nachrechnen aus den entsprechenden Datumsangaben, Abraham lernt sogar noch seine Enkel kennen, ne, Jakob und Esau, und zwar bis in deren 15. Lebensjahr. Das heißt, er erlebt das so richtig, die Zeit mit, wo die beiden so richtig am Pubertieren sind. Aber eines Tages ist es dann soweit, Abraham hat das Ziel erreicht. Abraham wird abgerufen, Gott ruft ihn ab von dieser Erde und er wird beerdigt. Zur Beerdigung kommt auch sein Sohn Ismael, und wir lesen, oder haben hier gerade gelesen, dass Isaak und Ismael ihren Vater Abraham dann gemeinsam begraben in der Höhle Machpela. Diese Höhle hatte Abraham Jahre vorher gekauft von einem Hethiter. Ne? Diese Höhle lag in der Nähe von Hebron, und dort war Sarah damals schon begraben worden, und jetzt sind in ihrem Tod die sterblichen Höhlen von Abraham und Sarah dort vereint. Und ich finde es total schön, zu was für einem Zeugnis die Bibel hier kommt über das Sterben von Abraham. Ja, ich habe es am Anfang gesagt, wir sprechen nicht oft über Tod, über Sterben. Aber ich finde es total schön, wie die Bibel das hier beschreibt. Und hier werden drei Dinge genannt. Das erste, hier wird gesagt, Abraham starb in gutem Alter. Ja, 175 ist ein gutes Alter, ne? Aber ich glaube, es geht jetzt nicht nur um die Länge der Jahre, sondern es geht darum, dass Abrahams Jahre im hohen Alter ein gutes Alter waren, eine gute Zeit waren. Gott hatte ihm das verheißen, in Kapitel 15 kann man das nachlesen, da hatte Gott ihm gesagt, dass er im Frieden zu seinen Vätern eingehen wird und in gutem Alter begraben wird. Und das deutet an, dass Abrahams hohes Alter eine Zeit war, die frei war, also wo es nicht viel Nöte gab, nicht viel Sorgen und Kummer gab, sondern dass Abraham diese Zeit wirklich so im tiefen Frieden mit Gott und seinen Nächsten, seinen Nachbarn, seiner Umgebung verbringen konnte. Und seht, das ist ein Segen, wenn Gott uns das schenkt. Ja, wenn du alt wirst und Gott schenkt dir ein gutes Alter, dann ist es ein Segen. Dann sei Gott dankbar dafür. Danke ihm dafür, dass er dir ein solches Alter schenkt. Und dann ist es auch so, wer im Frieden mit Gott lebt und wer im Frieden mit seinem Nächsten geht, der kann dann auch mit einer ganz starken inneren Ruhe, mit einem ganz starken Frieden von dieser Erde gehen in die Ewigkeit hinein. Und das konnte Abraham. Das Zweite, was ich hier sehr schön finde, es wird über ihn gesagt, er war der Tage satt. Und ich glaube nicht, dass es so bedeutet, dass Abraham seines Lebens überdrüssig war, so nach dem Motto, ach, ich bin es jetzt satt, mein Leben, ich will nicht mehr, ich habe keine Lust mehr. Sondern mir scheint eher, dass es darum geht, dass Gott ihm ein gesättigtes Leben geschenkt hat. Dass seine Tage von Gott gesättigt waren, dass seine Tage von Gott erfüllt waren, weil er einfach mit Gott gelebt hat, ja, weil er Gott kannte, weil er eine persönliche Beziehung zu Gott hatte. Und ich glaube, das darf uns ermutigen, dass wir nach einem solchen Leben streben, einem Leben in der Beziehung mit Gott, einem Leben, das wirklich Gott zum Mittelpunkt hat. Und wenn wir so leben, dann wird Gott unser Leben auch satt und reich machen. Er wird es sättigen. Und es gibt eine ganz schöne Stelle in den Psalmen, wo das so zum Ausdruck gebracht wird. Ich lese euch das mal vor aus Psalm 92, Vers 14 und 15. Da schreibt, der Psalmschreiber wird gar nicht ausdrücklich genannt, wer es hier ist, aber er schreibt, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Also im Haus des Herrn gepflanzt sein oder im Haus des Herrn zu leben, ist einfach auch ein Bild, was dafür gebraucht wird, dass Menschen in der Gegenwart Gottes leben. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Greisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün. Und sieht man, das ist doch schön. Ja? Ein Mensch, der in der Gegenwart Gottes gelebt hat, er darf selbst, wenn er irgendwann das hohe Alter erreicht, darf er noch jemand sein, der saftvoll und grün ist. Das heißt, jemand, der immer noch an der Quelle des Lebens ist, die lebendige Beziehung mit Jesus Christus pflegt und dessen Leben Frucht bringt für Gott. Die dritte Aussage, die hier über Abrahams Sterben gemacht wird, auch eine sehr schöne Aussage. Er wurde versammelt zu seinen Vätern. Das ist natürlich eine bildhafte, beschönigende Beschreibung dafür, dass Abraham stirbt. Aber sie bringt etwas zum Ausdruck. Sie bringt nämlich zum Ausdruck die Hoffnung der Gläubigen des Alten Testamentes, dass sie nach ihrem Tod mit denen vereint sind, die vor ihnen im Glauben abgerufen wurden. Und so finden wir hier im Sterben Abrahams eigentlich so zwei Beschreibungen über seinen Tod. Auf der einen Seite, er wird beerdigt, wir haben das gelesen, er wurde in der Höhle Machpela beerdigt, dort lag Abrahams Leichnam und Sarahs Leichnam viele Jahre vorher schon. Und das ist der Körper, der materielle Teil des Menschen. Immer wenn wir jemanden zu Grabe tragen, bei einer Beerdigung, dann ist es so, wir tragen nur die äußere Hülle zu Grabe und sie verfällt, sie verfault im Grab. Aber es gibt eben noch diesen anderen Wesensbestandteil des Menschen und der wird hier dadurch zum Ausdruck gebracht, dass Abraham versammelt wurde zu seinen Völkern. Wir Menschen bestehen nicht nur aus einem materiellen Teil, aus einem Körper, sondern wir haben auch einen immateriellen Teil, unsere Seele. Oder wir können auch sagen, unseren Geist. Und das ist das Schöne, der unsterbliche Teil des Menschen erlebt weiter, wenn sein Körper stirbt. Abrahams Seele, sie lebte weiter. Wenn wir eines Tages von dieser Erde hier abgerufen werden und hier unsere körperlichen Augen schließen, dann ist es so, dass quasi in der nächsten Sekunde wir im Himmel erwachen und dort mit denen vereint sind, die vor uns im Glauben gegangen sind. Und vor allen Dingen mit dem vereint sind, der uns erlöst hat und der überhaupt die Grundlage dafür geschaffen hat, dass wir eines Tages dort sein dürfen, nämlich mit unserem Herrn. Wir werden mit Christus vereint sein. Und das ist eine ganz großartige Hoffnung, die gläubige Menschen haben können. Eine ganz andere Hoffnung als Menschen, die Jesus nicht kennen. Das ist oft so trostlos bei Beerdigungen von Menschen, die Jesus nicht kennen, weil es da keine Hoffnung gibt. Aber als Gläubige dürfen wir, wenn wir einen Gläubigen zu Grabe tragen, wissen, das ist nur seine irdische Hülle. Aber er ist schon beim Herrn. Und er ist schon mit denen vereint. Seine Seele ist mit denen vereint, die vor ihm gegangen sind. Und Abraham hat übrigens in dieser Erwartung auch gelebt, dass das eigentliche Leben erst nach dem Tod beginnt. In Hebräer 11 kann man nämlich nachlesen, dass er die Stadt erwartete, die Gott gebaut hat. Das himmlische Jerusalem. Das heißt, irgendwie hatte Gott ihm schon etwas offenbart von diesem himmlischen Jerusalem, wo er eines Tages sein würde. Und deswegen war Abraham ein Mensch, der bereit war, in die Ewigkeit zu gehen. Genauso wie Dietrich Bonhoeffer. Ja, Dietrich Bonhoeffer sagte am 9. April 1945, als er im Konzentrationslager Flossenbürg zur Hinrichtung geführt wurde, sagte er, das ist das Ende, aber für mich der Beginn des Lebens. Und das ist die Gewissheit, die wir als Gläubige haben dürfen. Wenn wir hier abgerufen werden, dann geht's im Himmel weiter. Professor Hans-Joachim Eckstein hat es mal etwa so gesagt, dass wenn wir sterben, das eigentliche Leben dann erst im Himmel beginnt. Und genauso ist es. Und ich möchte zurückkommen auf diese Frage, die ich am Anfang schon mal angerissen habe. Wie möchtest du in die Ewigkeit gehen? Ja, und was soll am Ende über deinem Leben stehen. Als ich mich mit diesem Thema hier über Abraham beschäftigt habe, da hat mich diese Frage sehr bewegt. Und mir kam irgendwie immer so eine Aussage in den Sinn, die Paulus mal gemacht hat, wo Paulus sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Und ich habe so gebetet für mich, Herr, schenk mir die Gnade, dass ich am Ende meines Lebens das sagen kann. Weil ich finde diese Aussage so stark, die Paulus gemacht hat. Ja, den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Und ich wünschte mir, dass ich das am Ende meines Lebens sagen kann. Noch einmal, was möchtest du, dass am Ende deines Lebens darüber steht? Was über unserem Leben stehen wird eines Tages, das hängt ganz stark davon ab, wie wir unser Leben hier auf dieser Erde gelebt haben. Ja, was unser Leben geprägt hat, was unsere Prioritäten gewesen sind. Und wenn du am Ende deines Lebens auf ein erfülltes Leben zurückblicken möchtest, auf ein gesegnetes Leben, so wie Abraham das konnte, dann musst du heute beginnen, daran zu arbeiten. Dann musst du heute in deine Beziehung zu Jesus Christus investieren. Dann musst du investieren, in dieser Beziehung zu leben, diese Beziehung zu pflegen. Dann musst du dich heute dafür entscheiden, ein hingegebenes Leben zu führen. Und du musst dich gegen ein laues Leben entscheiden. Weißt du, die Überschrift, die eines Tages über deinem Leben stehen wird, das ist eine Folge der Entscheidungen, die du heute triffst. Und es ist eine Folge der Entscheidungen, die du in 10 Jahren treffen wirst. Und der Entscheidungen, die du in 20 und in 30 Jahren treffen wirst. Der Entscheidungen, die du treffen wirst, immer wieder, bis du alt wirst. Es gibt in unserem Leben als Christen, in unserem Glaubensleben, keine automatische Beständigkeit. Im Gegenteil, wenn wir nicht in unser Glaubensleben investieren, dann wird es seicht und leblos. Der bekannte Baptistenprediger Oswald Chambers, er ist im Jahr 1917 gestorben, hat mal in sein Tagebuch Folgendes geschrieben. Eine große Angst lässt mir keine Ruhe. Gott gebraucht sie, um mich zum Gebet zu rufen. Ich traf einen Mann, den ich vor Jahren gekannt habe, einen mächtigen Mann Gottes. Jetzt sind 10 Jahre vergangen und ich treffe ihn wieder, schwatzhaft und unbelebt. Wie viele Männer scheinen so zu werden, wenn sie über 40 sind? Die Angst vor Trägheit und Verweichlichung ist groß und treibt mich stark zu Gott, dass er mich nie vergessen lässt, was ich ihm verdanke. Und seht, das ist tatsächlich eine Gefahr für uns. Es ist eine Gefahr für uns, dass wir seicht und leblos werden, wenn wir die Beziehung zu unserem Herrn nicht regelmäßig pflegen. Wenn wir nicht immer wieder auch investieren in unser Leben als Christ, in unser Glaubensleben, dann werden wir über die Jahre geistlich träge und verweichlicht. Und ich mache eine traurige Beobachtung so über diese 2,5 Corona-Jahre, die wir gemacht haben. Ich habe den Eindruck, dass es leider bei manchen Christen so geworden ist, dass Corona ihnen nicht zum Guten gedient hat, sondern eher zum Schaden und manche dadurch geistlich träge geworden sind. Was eines Tages über unserem Leben stehen wird, das hängt auch ganz stark damit zusammen, wie wir unser Leben abschließen. Ob wir unser Leben stark abschließen, ob wir es im Glauben abschließen oder anders. Ich habe Anfang des Jahres ein Buch gelesen, das heißt Zielstrebig, mit Gott ins Ziel. Es ist geschrieben von einem Amerikaner, Steve Farrar. Und Steve Farrar betont in diesem Buch etwas, auf das es entscheidend ankommt. Nämlich darauf, dass wir als Christen unser Leben stark abschließen. Und es gibt leider viele Christen, die ihr Leben nicht stark abschließen. Und wisst ihr, ich finde das so traurig. Ja? Du stehst am Ende deines Lebens eines Tages und dann ziehst du Fazit über dein Leben und kommst zu dem Ergebnis, eigentlich habe ich schwach abgeschlossen. Oder ich habe mein Leben nur so lala abgeschlossen. Ich habe nur einen kleinen Teil des geistlichen Potenzials, das Gott in mich hineingelegt hat, überhaupt abgerufen, genutzt. Und das ist so traurig. Und leider gilt es auch für viele Christen, die mal gut angefangen haben. Es ist gut, einen guten Anfang zu haben mit Christus. Aber das reicht nicht. Entscheidend ist, dass wir dann auch im festen Glauben abschließen. Dass wir abschließen mit einer lebendigen Beziehung zu unserem Herrn. Dass wir abschließen und in unserem Leben auch einige geistliche Siege errungen haben in den Kämpfen, in die Gott uns hineingestellt hat. Und dass wir wie wir das heute Morgen besprochen haben, einen geistlichen Reichtum, ein geistliches Erbe haben, was wir hinterlassen können. Steve Farrar berichtet in seinem Buch von einer Beobachtung, die ein langjähriger Diener Gottes gemacht hat, und er schreibt: Meine Beobachtung ist folgende. Nur einer von 10, die mit 21 Jahren im vollzeitlichen Dienst für den Herrn anfangen, ist im Alter von 65 Jahren noch auf Kurs. Nur einer von 10. Und dann nennt er Gründe, warum nicht mehr. Er sagt, sie werden von moralischem Versagen niedergestreckt. Sie werden von Entmutigung niedergestreckt. Sie werden von liberaler Theologie niedergestreckt. Sie werden davon besessen, Geld zu verdienen. Aber aus welchen Gründen auch immer fallen 9 von 10 aus. Und das ist so traurig. Ja. Ich hoffe, das ist eine spezielle amerikanische Situation und ich hoffe, es ist bei uns nicht so tragisch und nicht so schwerwiegend. Aber ich habe mal überlegt, in der Zeit, wo ich als junger Erwachsener bei uns in der Gemeinde aktiv in der Jugendarbeit mitgearbeitet habe, wie viele von denen, die damals so in unserem über die Jahre in dem Jugendmitarbeiterteam waren, wie viele davon noch aktiv in der Mitarbeit sind. Und ich stelle fest, manche sind keine hingegebenen Christen mehr heute. Und das Tragische ist, etwa die Hälfte ist durch gescheitert in ihrer Ehe. Also es ist schon tragisch. Ja? Und die Frage ist, wie willst du dein Leben abschließen? Willst du dein Leben stark abschließen? Willst du es schwach abschließen? Oder willst du es einfach so lala abschließen? Ich möchte euch heute ermutigen, wirklich in eure Beziehung zu Gott und in eure Beziehung zu Jesus Christus zu investieren und die Entscheidung zu treffen, mit ihm zu leben. Ja, die Entscheidung für ein hingegebenes Leben zu treffen, die Entscheidung gegen ein laues Leben zu treffen. Und es ist nie zu spät, egal wie jung oder wie alt du bist, dein Leben heute noch zu ändern. Und vielleicht ist es so, dass du merkst, dass Gott heute vor dir steht, vor der Tür deines Herzens steht und anklopft und sagt, ich möchte gerne heute mit dir ganz neu beginnen. Und dann ist die Frage, wirst du darauf antworten? Ich möchte dich echt ermutigen, fang heute neu an, hingegeben mit ihm zu leben. Mach die Tür deines Herzens wieder auf, dass er hineinkommen kann. Und dann schließe dein Leben, wenn Gott dich eines Tages abruft, wirklich stark ab in einer engen Beziehung zu deinem Herrn, bis du am Ziel bist. Amen.